Health Talk, der eHealth.com-Podcast für ein besseres Gesundheitswesen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu eHealth Talk, dem eHealth.com-Podcast für ein besseres Gesundheitswesen. Auf diesem Kanal wollen wir künftig regelmäßig über aktuelle Themen, Aufreger und Trends bei der Digitalisierung der Gesundheitsversorgung und bei der Digitalisierung der medizinischen Forschung sprechen. Mein Name ist Philipp Grätzel. Schön, dass ihr alle dabei seid. Mit unserem heutigen Thema sind wir gleich ganz nah dran am Alltag der gelebten Medizin. Es soll nämlich um die Notfallversorgung gehen. Die Notfallversorgung ist seit Jahren politisch aktuell. Schon die beiden Gesundheitsminister Jens Spahn und Karl Lauterbach haben sich erfolglos an einer Notfallreform versucht. Und jetzt steigt auch die derzeitige Gesundheitsministerin Nina Waken mit einer eigenen Notfallreform wieder in den Ring. Bei dieser Reform stehen die Krankenhausrettungsstellen im Zentrum und um die soll es hier und heute nicht schwerpunktmäßig gehen. Stattdessen wollen wir uns mit der ambulanten Dimension der Notfallversorgung befassen, mit dem Bereitschaftsdienst. Der wird von den Kassenärztlichen Vereinigungen organisiert und er galt lange Zeit, ob zu Recht oder zu Unrecht, als so ein bisschen verschlafen. Doch das ändert sich gerade dramatisch. Und ein Land, in dem es sich besonders markant ändert, das ist das Land Niedersachsen. Ich begrüße als meinen heutigen Gesprächspartner Thorsten Schmidt, den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der KV Niedersachsen. Herzlich willkommen, Herr Schmidt.
Ja. Herzlich willkommen auch von mir. Hallo Herr Grätzel und hallo ans Publikum.
Bei der Notfallversorgung liegt insgesamt einiges im Argen. Das ist, glaube ich, unstrittig. Lassen Sie uns, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen, vielleicht starten mit einem kurzen Überblick über die Notfallversorgung in Deutschland. Es gibt die Krankenhausnotaufnahmen, die kennt jeder und jede. Und es gibt den ärztlichen Bereitschaftsdienst des KV-Systems, den kennen auch viele, aber vielleicht nicht ganz so viele wie die Notaufnahmen. Wie ist da genau die Aufgabenverteilung?
Ja. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist im Grunde die Fortführung der Sprechstundenzeiten außerhalb sozusagen der Sprechstundenzeiten. Also wenn die Praxen geschlossen haben, dann kann man sich an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden über die 116 117. Das ist die zentrale Rufnummer, die seit gut 10 Jahren existiert. Früher waren das einzelne Nummern in einzelnen Bereichen, Kreisen, Städten, Orten, Gemeinden, die man immer in den Tageszeitungen suchen musste. Mittlerweile gibt es eben auch diese bundeseinheitliche oder europaweit einheitliche Nummer 116 117. Wenn Sie dort anrufen, werden Sie zunächst erst eingeschätzt als Patientin, als Patientin. Also was haben Sie für ein Beschwerdebild? Ist es ein Beschwerdebild, wo man sagen muss, oh, das ist so kritisch, dass man tatsächlich den Rettungsdienst rufen muss? Dann haben wir eben auch eine direkte Verbindung, dass sie den Patienten, die Patientin an die 112 rübergeben. Wenn wir mal im Bereitschaftsdienst, was eben unser Augenmerk ist, das sind eben Behandlungsbedarfe, wo sagen wir mal eine akute Atemwegserkrankung haben, akute Schmerzen oder ein bisschen Herz-Kreislauf-Probleme, wo jetzt mal jemand gut draufschauen muss, aber es ist noch nichts für den Rettungsdienst und dann wird der ärztliche Bereitschaftsdienst eben gerufen. Und das erfolgt in zweierlei Art und Weise. Zum einen können Sie in eine geöffnete Bereitschaftsdienstpraxis gehen, wenn denn die Öffnungszeiten das zulassen. Oder aber es kommt der aufsuchende Bereitschaftsdienst. Das heißt, ein Arzt, eine Ärztin oder bei uns jetzt auch Gesundheitsfachkräfte suchen Sie in Ihrer Häuslichkeit auf. Das ist insbesondere für Bürgerinnen und Bürger, die eben nicht so mobil sind. Und wir haben auch häufig ältere Anrufer, für die das eben durchaus notwendig ist.
Sie sind als KV zuständig für den ärztlichen Bereitschaftsdienst, anders als für die Notfallrettung, die ja Landesaufgabe genau ist. Vielleicht mal ein paar Zahlen. Niedersachsen ist eines der größeren Bundesländer. Wie viele Ärztinnen und Ärzte nehmen in Niedersachsen am Bereitschaftsdienst teil und in welchem Umfang wird dieser Bereitschaftsdienst von den Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen?
Grundsätzlich nehmen alle unsere Ärztinnen und Ärzte am Bereitschaftsdienst teil. Das sind 14.500 Ärztinnen und Ärzte in Niedersachsen, die alle bis zum Sommer diesen Jahres verpflichtet waren, den Bereitschaftsdienst durchzuführen. Da gibt es entsprechende Einteilungen in den einzelnen Bereichen. Das haben wir im Land natürlich unterschiedlich aufgeteilt und dementsprechend sind alle verpflichtet. Tatsächlich ist es dann weniger, weil sich viele Ärztinnen und Ärzte dann auch einfach vertreten lassen, die eben aus Fachgebieten kommen, wo man, ich sag mal, in der allgemeinmedizinischen Versorgung nicht so firm ist. Will man das Extrembeispiel den Pathologen nennen hier an der Stelle oder einen Laborarzt. Das sind natürlich Fachgruppen, die sich im Regelfall vertreten lassen, weil sie nicht in der Akutmedizin sind.
Die Inanspruchnahme, wenn wir jetzt so eine typische Nacht haben, wie oft wird da angerufen?
Eine typische Nacht, da erreichen wir im Grunde so zwischen 500 und 1000 Anrufe, die bei uns dann tatsächlich eingehen und die dann entsprechend versorgt werden müssen. Wobei man auch klipp und klar sagen muss, da sind auch Anrufe bei. Ich will nur mal wissen, wann die Bereitschaftsdienstpraxis geöffnet hat. Oder auch manchmal Dinge zu Apotheken, Tierärzten haben wir auch durchaus. Also wir haben alle bunten Fragen, die dann auch noch dabei sind. Aber wir sind dann schon in diesem Bereich, also im Wesentlichen, würde man sagen, 80-90% geht es dann schon um die medizinische Versorgung.
Wir haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Bis zum Sommer waren alle Ärzte am Bereitschaftsdienst beteiligt. Sie sind in Niedersachsen eine recht bemerkenswerte Reform angegangen, die mittlerweile weit über ihr Bundesland hinaus Aufmerksamkeit erregt und die auch mit Digitalisierung zu tun hat. Wir kommen da gleich noch drauf. Vielleicht vorab nochmal ganz kurz, warum war eine Reform überhaupt nötig? Was ist aus Ihrer Sicht das Problem mit dem konventionellen, dem bisherigen Bereitschaftsdienst gewesen?
Der bisherige Bereitschaftsdienst war im Grunde ungerecht. Wir haben ein Flächenland Niedersachsen mit Ballungsräumen, aber auch viel Fläche. Und je nachdem, wo man niedergelassen war, war es eben unterschiedlich, wie häufig man im Bereitschaftsdienst tätig sein musste, wie häufig man eingeteilt wurde, ob man sich vertreten lassen konnte oder nicht. Sie haben dann ein ziemliches Ungleichgewicht gehabt in Anspruchnahme, aber eben auch in der Diensthäufigkeit. Und insbesondere mit Blick auf die Niederlassung von jungen Ärztinnen und Ärzten, die wir ja gerade in so einem Flächenland in der Fläche suchen, also auf dem Land, ist es natürlich eine riesige Belastung. Und uns wurde immer wieder zurückgespiegelt, ich würde mich ja gerne niederlassen, aber das Thema Bereitschaftsdienst, das ist etwas, mir Sorgen bereitet. Nachts rausfahren, insbesondere dieses nachts alleine rausfahren, Patientinnen und Patienten aufzusuchen, das ist durchaus ein Hinderungsgrund. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen hier zum einen eine Regelung, die für alle Ärzte und Ärzte in Niedersachsen gleich ist, also hier auch ein Stück weit Gerechtigkeit herzustellen, Stand-Land-Gerechtigkeit, aber eben auch einen Anreiz für die Niederlassung zu setzen. Denn ich will noch mal eine Zahl nennen. Über 97% aller Behandlungsfälle werden tagsüber in den Sprechstunden, also sprich in den Praxen der Ärztinnen und Ärzte, gearbeitet und nur knapp 3% im Bereitschaftsdienst, also in den Randzeiten. Das heißt, der entscheidende Faktor, der entscheidende Fokus bei uns ist natürlich die Sicherstellung tagsüber zu gewährleisten, dann, wenn die Patientinnen und Patienten in die Praxen gehen wollen. Dafür brauche ich Ärztinnen und Ärzte und dafür muss ich einen Anreiz schaffen.
Sie haben den Relaunch Ihres Bereitschaftsdienstes KVN akut genannt. Eine der Besonderheiten davon ist die systematische Einbindung von telemedizinischen Services. Schildern Sie uns doch mal, wie das jetzt genau abläuft, seit Sie das im Sommer umgeschaltet haben auf die neue Iteration des Bereitschaftsdienstes.
Ja, also für die Patientinnen oder die Patientin ändert sich erstmal gar nichts. Sie rufen weiterhin die 116, 117 an und dann gibt es diese Ersteinschätzung über das bundesweit zentrale System ESMED, also strukturierte medizinische Ersteinschätzung in Deutschland. Und wenn dann rauskommt, da muss ein Patient, eine Patientin aufgesucht werden oder hat einen dringenden Behandlungsbedarf. In der Vergangenheit ist dann ein Arzt, eine Ärztin informiert worden. Die hat sich dann um den Patienten gekümmert. Das hat man ein bisschen länger, mal ein bisschen weniger lang gedauert, je nachdem, wie viele Patienten und Patienten angerufen hatten und in welcher Region man letztendlich tätig war. Jetzt bekommt jeder Patient, jede Patientin als allererstes einen telemedizinischen Kontakt. Das heißt, entweder per Telefon oder per Video. Video ist natürlich unsere bevorzugte Methode. Allerdings ist Telefon manchmal eben zwingend notwendig, weil wir durchaus Patientinnen und Patienten haben, die haben einfach nur einen Festnetzanschluss. Da können sie im Grunde nur einen telefonischen Kontakt aufnehmen. Und mit diesem ersten telemedizinischen Kontakt hat der Patient innerhalb wirklich kurzer Zeit eine Ersteinschätzung seines Beschwerdebildes. Das heißt, wir können den Patientinnen und Patienten erstmal beruhigen, können das Beschwerdebild einschätzen und können dann die weiteren Maßnahmen einleiten. Aber in vielen Fällen können wir das Ganze auch fallabschließend, wie es so schön heißt, dann absolvieren. Sprich, der Patient und Patient ist abschließend geholfen.
Auf welchen Wegen können denn die Bürgerinnen und Bürger da Kontakte aufnehmen? Sie haben die Telefonnummer, den Anruf gesagt. Es gibt ja auch eine 116, 117 App. Geht das auch über die App und komme ich dann eventuell sogar über die App direkt in die Videosprechstunde oder ist das noch nicht so weit?
Also man kann über die App in den Bereitschaftsdienst hineinkommen. Der Regelfall ist allerdings das Telefon und direkten Kontakt gibt es an der Stelle nicht. Die App lässt das aktuell noch nicht zu, dass es hier eine vernünftige Videosprechstunde in der Direktverbindung gibt. Dementsprechend ist der bevorzugte Weg schon aktuell noch das Telefon. Und bei uns ist es letztendlich so gestaltet, dass der Patient anruft, die Patientendaten aufgenommen werden, diese Ersteinschätzung erfolgt und dann bekommt der Patient, je nachdem, was er gewählt hat, entweder einen direkten Rückruf von einem Arzt, einer Ärztin oder einen Link zugeschickt per SMS oder per Mail, je nachdem, was er sich wünscht, den er nur einfach anklicken muss und dann ist die Videoverbindung hergestellt. Also es ist sehr, sehr barrierearm gemacht, damit wir nicht noch Hürden haben mit App runterladen etc., sondern dass man wirklich sehr, sehr schnell dann den Kontakt an der Stelle auch bekommen. Denn wir haben gesagt, der Erstkontakt im Telefon oder Video soll innerhalb von maximal 30 Minuten erfolgen. Das war unsere Vorgabe, die wir uns selbst gegeben haben. Tatsächlich erreichen wir jetzt aktuell eine Durchschnittszeit von knapp 9 Minuten. Und das ist relativ stabil, seitdem wir jetzt begonnen haben.
Noch ein erläuterndes Wort vielleicht zum Thema Triagierung, nur dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch richtig verstehen. Die Ersteinschätzung über das SMED-Tool triagiert in Richtung Rettungsdienst versus Bereitschaftsdienst oder ist diese Triagierung auch schon Teil des telemedizinischen Kontaktes?
Ist schon Teil des telemedizinischen Kontakts. Triagierung oder die Ersteinschätzung, eine Triagierung als solches ist es ja nicht, es ist eine Ersteinschätzung, die geht an, welches Beschwerdebild habe ich und wie dringend ist eben der Behandlungsbedarf im Regelfall. Schon die Einschätzung, was ist das für ein Fall? Ist das überhaupt ein Fall für den Bereitschaftsdienst oder kann ich in 2, 3 Tagen auch in die Praxis gehen? Ist es wirklich so dringend? Es kann aber eben auch Rettungsdienst sein. Also es ist wirklich eine Ersteinschätzung, in welche Versorgungsebene der Patient, die Patientin dann tatsächlich geleitet werden muss.
Sie haben sich für das Projekt als KV Niedersachsen Partner ausgewählt. Zum einen eine Telemedizin-Plattform, das ist in dem Fall die Teleklinik, zum anderen die Johanniter, die den Fahrdienst organisieren. Warum braucht es solche Partner? Warum macht die KV Niedersachsen das nicht einfach alles selbst?
Ich fange mal bei der Telemedizin an. Bei der Telemedizin haben wir gesagt, wir haben Voraussetzungen geschaffen, die wir uns selbst gegeben haben, was wir brauchen. Wir brauchen die Möglichkeit, ein E-Rezept auszustellen. Wir brauchen die Möglichkeit, eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auszustellen. Der Arzt, die Ärztin muss von überall zugreifen können, also sprich, also überall in Deutschland telemedizinisch tätig werden können, idealer Fall in Niedersachsen. Und er muss eine entsprechende Abrechnungsdatei haben. Und dafür braucht es natürlich eine technische Plattform. Und so eine technische Plattform können wir als KV, da muss man sich nichts vormachen, nicht selbst entwickeln. Das heißt, wir müssen so etwas einkaufen. Dementsprechend haben wir das ausgeschrieben und haben mit diesen 4 Kernkriterien und natürlich noch weiteren Themen Partner gesucht. Und letztendlich ist in der Ausschreibung rausgekommen, dass es aktuell eben nur diesen einen Anbieter gibt, nämlich die Teleklinik, die genau das anbieten kann, mit allen datenschutzrechtlichen Bedingungen, die es dafür natürlich gibt. Und dementsprechend haben wir uns dafür die Teleklinik entschieden, weil selber können wir das einfach nicht. Da sind wir einfach zu klein. Da sind wir in der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die hat nicht diese technischen Möglichkeiten. Beim Aufsuchen im Bereitschaftsdienst, das ist der zweite Punkt, den ich noch gar nicht angesprochen hatte. Also sprich, wenn nach der Telemedizin der Patient doch nochmal aufgesucht werden muss, haben wir gesagt, das sollen auch nicht mehr die Ärzte und Ärztinnen wie bisher in der Verpflichtung machen, sondern das soll freiwillig erfolgen, beziehungsweise wir suchen uns jemanden, der das für uns organisiert. Und auch das haben wir ausgeschrieben und im Idealfall, und das ist ja beispielsweise auch im Rettungsdienst, da sind die Landkreise zuständig, so haben auch wir ausgeschrieben, wer könnte das für uns machen. Und es haben sich unter anderem die Johanniter, aber auch alle anderen Anbieter, die stark im Rettungsdienst unterwegs sind, Arbeiter Samariter, Bund Malteser, Rotes Kreuz beworben. Und haben gesagt, wir können das für euch übernehmen, stellen Ärztinnen und Ärzte an, die dann diesen Dienst übernehmen. Und genauso ist es dann auch passiert. Und wir haben jetzt eben keine Verpflichtung mehr der Ärztinnen und Ärzte, diesen Dienst zu tun, also dieses Rausfahren, was eben die große Belastung war, sondern wir haben einen Dienstleister, der das für uns macht. Zum Teil allerdings auch mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, die sich zusätzlich haben anstellen lassen, eben bei den Johannitern. Und dementsprechend ist es auch mit Blick auf dieses sogenannte Pool-Arzt-Urteil, was es vor einigen Jahren gegeben hat, auch eine sozialversicherungsrechtlich völlig einwandfreie Lösung, die wir an der Stelle gleich auch abgeräumt haben.
Sie haben schon ein bisschen was zu den Anforderungen gesagt, die Sie als KV an die Telemedizin-Plattform gestellt haben. Wie genau sieht denn das Kooperationsmodell mit der Plattform aus? Ist das nutzungsabhängiges Abo-Modell, je nachdem, wie oft angerufen wird, oder wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, wir haben im Grunde einen Grundvertrag abgeschlossen für die Kooperation, also sprich, was uns als Plattform zur Verfügung gestellt werden muss, im White Label natürlich. Also da steht jetzt auch nicht Teleklinik oder irgendwer anders drauf, sondern da steht nach außen hin kvn.akut drauf, weil wir der Anbieter sind. Es steht ja auch letztendlich, wenn Sie einen Brief schreiben, nicht Microsoft Word auf dem Brief drauf, sondern letztendlich Sie als Absender. Und genauso ist es eben hier an der Stelle auch. Und die Gebühren sozusagen für die Nutzung dann dieser technischen Plattform, die entrichten wir als KV tatsächlich nutzerabhängig. Also sprich, wie häufig sozusagen Anrufe reingehen und vermittelt werden, das wird dann eben entsprechend nutzerabhängig vergütet. Das kann man natürlich hochrechnen, weil wir ungefähr wissen, wie viele Anrufer wir haben. Dementsprechend hat man da schon ein ganz gutes Bild, was das letztendlich ausmachen würde.
Nun sind ja so kommerzielle Telemedizin-Plattformen, ich sag's mal vorsichtig, nicht überall im KV-System gleich beliebt. Es gibt KVen, die solche Plattformen verklagen. Warum haben Sie da in Niedersachsen weniger Berührungsängste offensichtlich?
Ja, wir haben gesagt, wir brauchen ein sehr, sehr gutes Angebot, was komfortabel ist. Einerseits für die Ärztinnen und Ärzte, die Telemedizin dann tatsächlich durchführen. Da hatte ich ja die 4 Punkte genannt, also sprich Abrechnungsmöglichkeiten, E-Rezept, EAU ausstellen zu können und von überall aus zugreifen zu können. unabhängig davon, welches Praxisverwaltungssoftware-System ich habe, weil die sind nicht alle remote-fähig. Jetzt können auch welche, die ein nicht remote-fähiges PVS-System haben, zugreifen. Also insofern haben wir den Kreis der Nutzer eben einfach sehr, sehr groß gemacht. Also es musste sehr, sehr komfortabel für die Ärztinnen und Ärzte sein, aber eben auch einfach für die Patientinnen und Patienten, sprich direkter Rückruf oder Klick sozusagen auf einen Link. Also durchaus einfache Wege. Und das waren unsere Voraussetzungen. Und dementsprechend haben wir gesagt, wer das kann, ist für uns der Dienstleister der ersten Wahl. Wir haben uns letztendlich nicht an ideologischen Fragestellungen festgehängt, sondern haben gesagt, wir brauchen jemanden, der das kann. Und das war für uns das Entscheidende.
Kurzes Stichwort noch zum Thema, ich nenne es mal Dienstplan. Es gab ja früher sowas wie einen Dienstplan des Bereitschaftsdienstes, logischerweise anders geht das ja nicht. Das läuft ja jetzt mit dem telemedizinischen Dienstleister anders ab. Wie ist das genau? Ist das so, dass nur niedersächsische Ärzte, die auf der Telemedizin-Plattform aktiv sind, einbezogen werden? Oder geht das darüber hinaus? Oder wie ist das genau organisiert?
Also es sind keine Dienstpläne mehr, sondern es gibt einen Pool von Ärztinnen und Ärzten, die die entsprechenden Anrufe übernehmen können, also sich freiwillig greifen können. Aber der Pool ist immer so groß, dass wir auch tatsächlich eine entsprechende Kontaktzeit haben. Hatte ich ja gesagt, wir sind statt einer halben Stunde bei knapp 9 Minuten im Zugriff, also deutlich schneller geworden. Und wir haben uns auch da die Frage gemacht, mindestens 90% der Ärztinnen und Ärzte müssen aus Niedersachsen kommen, die diese Dienste übernehmen. Wir haben dann im Nachklapp noch das eine oder andere an Abstimmung mit anderen KV-Bereichen gehabt, aus denen durchaus Ärztinnen und Ärzte waren, die Interesse hatten und Dienste übernommen haben. Das war auch in der Vergangenheit so. Mittlerweile gehen wir in die Richtung, dass wir auf 100% niedersächsische Ärztinnen und Ärzte kommen wollen und das im Regelfall auch erreichen.
Sie haben jetzt rund 5 Monate Erfahrung. Das Ganze läuft seit dem 1. Juli. Wie ist Ihre Zwischenbilanz? Erst in Kurzform und dann vielleicht mit ein paar Zahlen.
Ja, die Kurzform ist, ja, es läuft sehr, sehr gut.
Das Interessante bei diesen Versorgungssystemen, die auch Telemedizin nutzen, ist ja immer die Frage, welcher Anteil lässt sich telemedizinisch bearbeiten und welcher nicht. Das haben Sie ausgewertet. Das würde, glaube ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer besonders interessieren. Wie viel wird denn tatsächlich per Video oder am Telefon erledigt und welcher Anteil muss entweder aufgesucht werden oder in die Praxen kommen?
Also wir hatten jetzt bis Anfang November rund 45.000 Kontakte telemedizinisch im Bereitschaftsdienst. Und von denen sind gut 80%, und das ist eine stabile Zahl über den Zeitraum hinweg, telemedizinisch fallabschließend abgearbeitet worden. Dazu trägt natürlich bei, dass wir das E-Rezept ausstellen können, aber auch die EAU. Wobei ich ganz klar sagen muss, und da war ich selber überrascht, wir stellen relativ wenig E-Rezepte aus. Also wir liegen aktuell bei knapp 16-17% der Fälle, in denen nur ein Rezept ausgestellt wird, also sprich der Patient noch eine Medikation benötigen. Häufig greift einfach das ärztliche Gespräch, das Beschwerdebild einzuordnen, auf Unsicherheiten zu geben, Fragen zu beantworten, auf die Medikation, die ohnehin schon im Haus ist, zu verweisen, dass man die einfach nehmen muss, vielleicht auch mal ein Hausmittel oder eben der Verweis darauf, dass das Problem doch nicht so stark ist, dass man am nächsten oder übernächsten Tag dann einfach in die Arztpraxis bei seinem Hausarzt oder seinem Facharzt gehen kann. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Und wir haben die übrigen knapp 20% der Fälle, die dann noch durch einen Arzt, eine Ärztin aufgesucht werden müssen. Wobei wir hier eben die Umstellung haben, dass wir in Niedersachsen nicht nur Ärztinnen und Ärzte rausschicken zu den Patientinnen und Patienten, sondern auch sogenannte Gesundheitsfachkräfte, die auch bei den Johannitern angestellt sind. Das sind Personen, die eine mindestens 3-jährige medizinische Fachausbildung haben, also sprich Krankenschwestern, medizinische Fachangestellte etc. Die haben zusätzlich noch Schulungen erhalten, sind in SOPs geschult worden, sind in der Technik geschult worden und die fahren eben alternativ raus, wenn das Beschwerdebild doch nicht so groß ist, dass ein Arzt, eine Ärztin raus muss. Und was noch ganz wichtig ist, es fahren immer 2 raus. Also es fährt neben dem Arzt oder der Gesundheitsfachkraft ist immer noch ein Fahrer oder eine Fahrerin dabei, sodass man da immer zu zweit bei dem Patienten ist, sodass man auch noch Unterstützung hat, insbesondere im administrativen Teil. Also sprich, wenn neue Anrufe oder neue Kontakte reinkommen. Auf dem Land ist es durchaus manchmal relativ schwierig, den einen oder anderen Hof zu finden. Und da ist eben einfach eine Unterstützung da. Und das klappt einfach auch sehr, sehr gut aktuell. Anfangs war es ein bisschen schwierig, das entsprechende Personal zu finden. Logisch, wir haben Fachkräftemangel, aber wir brauchen eben einfach deutlich weniger Personal, weniger Köpfe, als wir es in der Vergangenheit hatten, als wir bei knapp 80 Bereitschaftsdienstbereichen lagen und dementsprechend hat sich das mittlerweile eingegroovt.
Ist das denn so, dass dadurch, dass Sie auch Gesundheitsfachkräfte rausschicken, Sie auch mal Patienten aufsuchen, die Sie in der Vergangenheit vielleicht nicht aufgesucht hätten? Also sprich, kommt bei den Bürgerinnen und Bürgern an, oh, die kommen ja jetzt auch häufiger mal zu mir nach Hause, oder ist das in etwa vom Niveau her gleich geblieben?
Wir können genau sagen, wie vorher rausgefahren wurde, weil wir haben den Fall dann an den Arzt, an die Ärztin abgegeben. Und ob er oder sie das dann immer wirklich durch das Rausfahren erledigt hat oder aber durch auch einen Anruf, das konnten wir eben einfach nicht sehen, weil wir nicht die Übersicht und nicht die Daten dazu hatten. Aber in der Beauftragung, in der Normierung des Fahrdienstes sind wir nicht weicher geworden. Das heißt also, wir machen das nach denselben Kriterien, nach dem S-mit-Ersteinschätzungsverfahren wie vorher, und dementsprechend haben wir da keine Ausweitung feststellen können. Wir haben eben einfach nur eine Umschichtung, dass nicht alles durch Ärzte und Ärzte aufgesucht werden muss, sondern auch durch Gesundheitsfachkräfte. Da hatten wir allerdings noch gedacht anfangs, dass mehr Fälle durch Gesundheitsfachkräfte abgearbeitet werden können. Aber durch die Telemedizin ist es schon so, dass wenn der Arzt telemedizinisch nicht helfen kann, dann muss meistens tatsächlich auch nochmal ein Arzt, eine Ärztin ausfahren. Das ist ungefähr in 2/3 der Fälle der Fall. Und wenn eine Gesundheitsfachkraft ausfällt, das vielleicht auch noch als zusätzlichen Hinweis, wir sind natürlich telemedizinisch dann auch angebunden an einen Arzt, an eine Ärztin. Das heißt also, wenn sich vor Ort rausstellt, dass er sich dann doch anders darstellt, dann kann man sofort zumindest erstmal telemedizinische Expertise holen und im Zweifel kann immer noch ein Arzt dann da auch ebenfalls hinfahren.
Was haben Sie denn bisher an Rückmeldungen bekommen? Also zum einen natürlich von Ihren Ärztinnen und Ärzten in der KV, aber zum anderen vielleicht auch von Bürgerinnen und Bürgern, die möglicherweise wahrgenommen haben, dass sich was verändert hat.
Also im Bereich der Bürgerinnen und Bürger, da kriegt man ja im Grunde kein positives Feedback, sondern man kann es an der Anzahl der Beschwerden festmachen. Und die Anzahl der Beschwerden über den Bereitschaftsdienst ist deutlich rückläufig. Also wir haben wesentlich weniger Beschwerden, was wir darauf zurückführen, dass wir einfach schneller diesen ersten Arzt-Patienten-Kontakt haben. Sprich, der Patient nicht lange wartet, nochmal anrufen muss, möglicherweise ein zweites, drittes Mal, dann vielleicht die 112 auch anruft. Also das ist zumindest vom Komfort her oder von der Wertschätzung für die Patientinnen und Patienten, dass sie direkt angesprochen werden, ein großer Vorteil. Und das spiegelt sich eben in den durchaus rückläufigen Beschwerden wider. Und wir haben zusätzlich in der Telemedizin auch noch ein Beurteilungssystem eingeführt auf einer Skala 0 bis 5. Und die Ärzte liegen regelhaft weit über 4, sodass wir eben auch eine gute Beurteilung in der medizinischen Behandlung an der Stelle bekommen. Also das werden wir aber noch weiter auswerten müssen, jetzt über die Zeit hinweg, wie sich das entwickelt und dementsprechend schauen. Bei den Ärzten und Ärzten ist es ein ähnliches Bild. Also die weit überwiegende Anzahl unserer Mitglieder ist natürlich froh, den Bereitschaftsdienst nicht mehr selber durchführen zu müssen und diese Verpflichtung nicht mehr zu haben, im Zweifel auch sich einen Vertreter zu sorgen. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Also die weit überwiegende Zahl ist damit sehr, sehr zufrieden und gibt uns ein positives Feedback. Und die im Bereitschaftsdienst noch Tätigen, die freiwillig dort Tätigen, haben auch ein komfortables telemedizinisches System, was durchaus positiv gesehen wird. Also auch da haben wir eigentlich ein ganz gutes, rundes Bild. Aber es gibt natürlich immer, das ist ganz klar, im laufenden Betrieb die eine oder andere Anpassung, sei es mit Blick sozusagen auf die Vergütung, aber auch den Prozess. Und das sind Punkte, die uns zurückgespiegelt werden. Das sind aber immer so Kleinigkeiten, die man dann eben einfach anpassen muss, die, glaube ich, die Zuhörer nicht interessiert, aber die für uns natürlich in der Prozessverbesserung eine elementare Rolle spielen.
Wie sieht's auf politischer Ebene aus? Ich hatte ja schon kurz gesagt, nicht alle KVen finden Telemedizin-Plattformen gleich toll. Wie sind die Reaktionen aus anderen KV-Bezirken? Haben Sie den Eindruck, es kommt langsam zu einem Umdenken, was solche Plattformen angeht?
Wenn man sich im Grunde Deutschland anschaut, gibt es ja viele KVen, die ähnliche Angebote machen. Vielleicht nicht in der letzten Konsequenz, wie wir es jetzt durchgeführt haben. Wir haben es ja wirklich sehr, sehr konsequent dann durchgeführt. Aber entsprechende Ansätze gibt es auch in anderen KV-Bereichen. Gerade im Süden, Bayern, Baden-Württemberg sind da durchaus unterwegs, verfolgen aber einen anderen Weg. Und ich will auch gar nicht sagen, dass der Weg schlechter ist. Es ist eben einfach ein anderer Weg und man muss, glaube ich, einfach schauen oder voneinander lernen, welches ist der beste Weg, wie kann ich mit welcher Plattform und mit welchen Anforderungen. Das ist für mich eigentlich das Entscheidende. Das ist gar nicht die Frage, wem bediene ich mich da als Dienstleister oder als Partner, sondern es ist eher die Frage, welche Anforderungen habe ich. Und daran würde ich es immer festmachen. Aber das ist natürlich ein Weg, den wir vielleicht in Norddeutschland auch noch etwas mal sagen, nüchterner sehen als im Süden.
Wir haben das strukturierte Ersteinschätzungstool, das Matt schon angesprochen, das ist ja bundesweit einheitlich. Könnten Sie sich vorstellen, dass dieses oder generell solche Tools künftig noch leistungsfähiger werden? Stichwort künstliche Intelligenz.
Das S-Med-System wird in Deutschland über das Zentralinstitut für die kassenärztliche Vereinigung oder ist eingeführt worden und wird letztendlich auch ständig evaluiert über das ZI. Und genau solche Ansätze werden da jetzt natürlich auch geprüft. Was ist möglich? Wo kann man es eben unterstützen? Wo kann man auch den Prozess noch verbessern? Da denke ich auch insbesondere an die Sprachschwierigkeiten, die wir ja teilweise haben, wenn sich Bürgerinnen und Bürger dann nicht so artikulieren können, dass es die Operator dann tatsächlich verstehen und umgekehrt. Also hier kann man die ein oder andere Sprachhürde sicherlich auch noch überwinden. Das wird sicherlich helfen, aber auch in den Prozessen wird KI eine große Rolle spielen. Wichtig ist allerdings natürlich, das ist ein Medizinprodukt und dementsprechend muss es die entsprechenden regulatorischen Inhalte einhalten. Und deswegen wird das jetzt nicht von heute auf morgen gehen, aber da ist das ZI dran. Und da verspreche ich mir natürlich auch nochmal einen großen Vorteil, auch zur Beschleunigung des ganzen Verfahrens, insbesondere bei der Inanspruchnahme, also der erste Inanspruchnahme, dass es nicht alles per Telefon sein muss, sondern entsprechend über Sprachbots auch oder über Apps, wo wir dann eben noch schnellere Zugänge dann erhalten, sodass man auch bei der Einwahl in die 116117, was ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, kürzere Wartezeiten hat.
Lassen Sie uns im letzten Teil unseres Gesprächs noch ein bisschen auf die politischen Implikationen dessen eingehen, was Sie da in Niedersachsen als KV und was andere KV und anderswo auch im Moment mit den Bereitschaftsdiensten machen. Ich hatte das Stichwort Notfallreform in der Anmoderation erwähnt. Da nimmt Nina Warken, die aktuelle Gesundheitsministerin, jetzt einen neuen Anlauf. Wenn Sie jetzt als stellvertretender KV-Vorsitzende auf 5 Monate Ihres Projekts KVN Akut zurückblicken, was würden Sie der Politik mit Blick auf eine breitere Notfallreform, die dann auch natürlich Rettungsstellen und eventuelle neue Bereitschaftsdienstpraxen im Krankenhaus einbezieht, mitgeben wollen? Was sind so die Botschaften, die Sie, Frau Warken, sagen würden wollen, wenn die Sie morgen anrufen würde und sagt, okay, wir machen eine Notfallreform, was können Sie mir empfehlen?
Man kann über viele Dinge im Detail sprechen, aber ich glaube, es gibt 3 wesentliche Punkte. Der eine wesentliche Punkt ist, und das fehlt mir in dem Gesetzentwurf, die verpflichtende Patientensteuerung. Es ist nach wie vor so, dass den Patientinnen und Patienten ermöglicht wird, alle Optionen des Gesundheitswesens zu nutzen, die 112 anzurufen, in Krankenhäuser zu gehen, in den Bereitschaftsdienst zu gehen. Und hier würde ich mir nicht nur wünschen, sondern das fordere ich auch, dass wir einen verpflichtenden Anruf bei der 116117 haben und die Ersteinschätzung haben, sodass man den Patienten dann wirklich steuern kann, was dazu auch führen müsste, dass die Patientinnen und Patienten eben nicht einfach mal in so ein Krankenhaus, in eine Notfallambulanz eines Krankenhauses reinmarschieren, obwohl sie da gar nicht hingehören. Es gibt Patientinnen und Patienten, die müssen da versorgt werden und für die muss eben auch die Zeit da sein. Aber es sollten viele, die wir anders versorgen können, die sollten da nicht hingehen. Und wir sehen ja jetzt gerade im Telemedizinischen, als ich schon der Meinung bin, dass viele der Patientinnen und Patienten auch telemedizinisch versorgen können, was für sie sicherlich auch ein Vorteil wäre. Also sprich, die Verpflichtung, ein Anruf über die 116117, ehe ich Hilfe in Anspruch nahme, das wäre sehr, sehr wichtig. Der zweite Punkt ist 24/7 für den aufsuchenden Dienst und auch für die Telemedizin. Das halte ich für falsch. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, gut 97% der Behandlungsfälle in Niedersachsen, das ist bundesweit nicht anders, werden in den Praxen absolviert. Und die sind ja alle voll. Das heißt also, wir haben innerhalb der Praxisöffnungszeiten gar nicht die Kapazitäten, noch zusätzliche Dienste zu bespielen und aufzubauen. Dementsprechend muss 24/7 in der Art und Weise gestaltet werden, dass es tagsüber während der Sprechstundenzeiten eben in den Sprechstunden erfolgt, das Primat der ärztlichen Praxis, das ist der Vordergrund. Und in den sprechstundenfreien Zeiten, klar, da brauchen wir den aufsuchenden Dienst und da brauchen wir auch die Telemedizin, die zentral organisiert werden muss. Aber das muss ein Zusammenspiel für 24/7 sein und nicht noch ein zusätzliches Angebot. Das können wir nicht bespielen. Und der dritte Punkt sind die sogenannten integrierten Notfallzentren. Hier wünsche ich mir natürlich eine kooperative Zusammenarbeit, sprich Notaufnahme und Bereitschaftsdienstpraxen. Da ist schon einiges angesiedelt, was letztendlich gut miteinander organisiert werden muss. Und hier müssen wir gucken, dass wir nicht jedes Krankenhaus zu einem INZ machen, sondern wirklich im Rahmen der Krankenhausreform, wo es ja durchaus auch Krankenhauszusammenschlüsse geben soll, die Anzahl der Ansprechstellen dann verringern, aber die dann auch ansteuern über die 116117, sodass das insgesamt effektiver und effizienter ist.
Sie sehen also die integrierten Notfallzentren und die Telemedizin-Plattform nicht als entweder oder, sondern schon als was, was sich je nach regionalen Bedingungen gegenseitig ergänzen würde.
Das muss sich gegenseitig ergänzen, weil wir brauchen einerseits ein gutes telemedizinisches Angebot, aber wir brauchen natürlich auch für bestimmte Krankheitsbilder eine Präsenzanlaufstelle. Das wird sich gar nicht anders organisieren lassen.
Was man ja letztlich beantworten muss, ist die Frage, was mache ich mit den Patientinnen und Patienten, die einfach ins Krankenhaus gehen? Unabhängig davon, welche schöne Regelung ich mir quasi für den Standardweg ausdenke. Braucht man dafür die integrierten Notfallzentren genau oder wie sehen Sie das?
Auch da würde ich mir ja wünschen, dass jeder Patient sich vorher erst eingeschätzt hat, aber ganz klar, alle Patienten, die über die 116, 117 in eine Notfallambulanz oder ein integriertes Notfallzentrum dann gehen, die müssen mit einem entsprechenden Code, also einem Barcode ausgestattet werden, dass sie auf jeden Fall Vorrang haben vor denen, die eben einfach in das Krankenhaus gehen und nicht so eilig sind. Also hier muss ganz klar sich auch lohnen, wenn man sich an Regeln hält und nicht einfach im Grunde das macht, was man machen möchte. Aber aktuell muss man klipp und klar sagen, wir machen das Angebot als Gesundheitssystem und dementsprechend kann man es auch niemandem verwehren, dass diese Angebote genutzt werden. Aber so können wir das Gesundheitswesen einfach nicht vernünftig organisieren und wir haben eben Fachkräftemangel, alle sind überlastet und dementsprechend brauchen wir da beim Zugang einfach eine andere Steuerung, dass wir wirklich die Schwerkranken dann auch schnell versorgen können, aber die, die eben glücklicherweise nicht so schwer erkrankt sind, dann eben auch anders einsteuern können, sprich telemedizinisch oder eben über die Bereitschaftsdienstpraxis.
Die Notfallreform ist ja politisch Work in Progress. Haben Sie den Eindruck, dass Sie mit den Wünschen, mit den Forderungen, die Sie jetzt in den letzten zwei Antworten geschildert haben, politisch durchdringen als KV Niedersachsen oder als breiteres KV-System? Das ist ja in allen anderen Bereichen ähnlich.
Das kann ich noch nicht sagen. Also ich hoffe natürlich, dass wir durchdringen. Aber das müssen wir so im Prozess jetzt einfach abwarten, wie es tatsächlich funktionieren wird. Wir werden nicht leise sein, wir werden das immer wieder artikulieren, weil ich es auch absolut für richtig halte, dass wir eine Notfallreform machen, dass wir das neu organisieren müssen. Aber wir müssen es auch so organisieren, dass die, die tatsächlich die Patientinnen und Patienten versorgen, an der Stelle nicht überlastet werden. Das darf man nicht vergessen. Also wir dürfen nicht noch zusätzliche Angebote machen, sondern müssen insbesondere die im Fokus behalten, die Patientinnen und Patienten versorgen. Da geht es mir auch gar nicht nur um Vertragsärzte und Vertragsärzte, sondern eben auch um Krankenhäuser, auch um Rettungsdienste, die natürlich auch häufig in Anspruch genommen werden, obwohl es vielleicht gar nicht eben den Bedarf für den Rettungsdienst gibt.
Herzlichen Dank, lieber Herr Schmidt. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Toll, dass wir dieses Gespräch machen konnten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es war spannend für euch. Vielen Dank für euer Interesse. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei eHealth Talk, dem eHealth.com Podcast für ein besseres Gesundheitswesen. Bis dahin.